In dieser Kurzfolge von Jetzt mal ganz in Ruhe beantworten wir eure Nachfragen zu unserem Podcast. Ihr hört, was bei der Verbrennung von Kraftstoffen neben Kohlendioxid noch alles entsteht, woran es liegt, dass manche Autos deutlich mehr verbrauchen als andere und was aus dem vor 20 Jahren viel besagten 3-Liter-Auto geworden ist. Viel Spaß! Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer Kurzfolge von Jetzt mal ganz in Ruhe. Ich bin weiterhin Jens Schröder und bei mir sind immer noch Michael Büker und Johannes Kückens, die beiden Physiker.
Hallo. Moin.
Ja, und wir drei sind tatsächlich jetzt gerade gemeinsam auf einer Live-Bühnentour durch Deutschland mit unserem Audible-Podcast Sag mal du als Physiker. Und trotzdem wollen wir euch natürlich mit einer wöchentlichen Portion Klima und Physik und sonst nix hier versorgen und beantworten euch in dieser Kurzfolge einige eurer Fragen und Kommentare, die ihr uns per Mail an podcast@ganzinruhe.de schon geschickt habt. Wir lesen das immer sehr gerne, was ihr uns schreibt. Das sind wirklich spannende Anregungen, auch wenn wir es nicht immer schaffen, jede einzelne Mail zu beantworten. Heute nehmen wir uns die Zeit, mal einige eurer Fragen zum Thema Verbrennung zu beantworten, die ihr uns geschickt habt. Jungs, bereit?
Ja, klar,
jetzt bereit. Jetzt wird hier verbrannt.
Leg los.
Volker hat uns geschrieben und gefragt, was gibt es eigentlich noch für Verbrennungsprodukte außer CO2? Er schreibt, es gibt ja noch Stickoxide, Kohlenmonoxid, Ruß. Was könnt ihr dazu sagen, was das für Folgen hat und wie man dazu stehen kann?
Das ist eine sehr gute Frage und das wird in der öffentlichen Diskussion auch gern durcheinander gebracht oder irgendwie alles in einen Topf geworfen. Also erstmal ist es ja so, idealerweise entsteht bei so einer Verbrennung, etwa in einem Motor von einem Auto, Kohlendioxid, also CO2 und Wasser, also H2O, natürlich in Dampfform. Das sind die beiden Hauptverbrennungsprodukte und das sind auch die beiden Stoffe, die hauptsächlich aus dem Auspuff so eines Autos zum Beispiel hinten rauskommen. Mhm. Nun, Wasserdampf ist ja ungiftig, also ganz unproblematisch und CO2 selbst ist auch relativ unproblematisch für unsere Gesundheit, zumindest solange die Konzentration in der Luft niedrig ist. Aber das CO2 ist eben auch ein Treibhausgas, das ganz entscheidend für die menschgemachte Erderwärmung zuständig ist, also die quasi bewirkt. Und deshalb ist natürlich CO2 eigentlich der problematischste Stoff, der bei der Verbrennung entsteht.
Genau. Abgesehen von dieser idealen Verbrennung, die wir uns jetzt vorgestellt haben, läuft aber die reale Verbrennung in einem Motor niemals perfekt ab. Zum Beispiel ist das Mischverhältnis von Sauerstoff zu Treibstoff nicht ideal oder die Temperatur ist nicht, wie sie sein müsste. Und deshalb entstehen auch noch andere Abgase und die können für Mensch und Umwelt sogar direkt giftig sein. Das sind vor allem CO, Kohlenmonoxid oder verschiedene Verbindungen, die man zusammenfasst unter Stickoxide, also Verbindungen aus Stickstoff und Sauerstoff. Mhm. Stickstoff ist ja ein ganz normaler Teil der Luft und kommt eben auch in den Motor, weil auch Luft in den Motor gelangt. Außerdem kommen auch noch unverbrannte Kohlenwasserstoffe und Rußpartikel aus dem Motor, also sozusagen Fragmente des Treibstoffs, der gar nicht verbrannt ist. Das war früher eine Riesensauerei, aber der ist man mit Technik schon ziemlich gut beigekommen. Es gibt Katalysatoren und Filter, die Abgase reinigen, aber eben nicht zu 100%. Und das, was heute leider immer noch ein nennenswertes Problem ist, sind vor allem Stickoxide. Erst recht, wenn zum Beispiel in Dieselfahrzeugen es illegale Abschalteinrichtungen gibt, die dafür sorgen, dass die Vorrichtungen Stickoxide abzubauen einfach gar nicht laufen.
Und sind denn diese Stickoxide auch Treibhausgase oder sind die aus anderen Gründen nur problematisch?
Das ist ja unterschiedlich, welches Stickoxid man sich anguckt. Es gibt zum Beispiel Lachgas, das ist wirklich ein Treibhausgas. Andere sind es aber nicht. Und außerdem sind die insgesamt auch nicht sehr stabil, sodass jetzt die Stickoxide speziell aus Autos keinen großen Effekt auf den Treibhauseffekt und aufs Klima haben. Mhm. Allerdings sind sie eben so giftig, dass es in Deutschland ja sogar gelegentlich Fahrverbote für Dieselfahrzeuge gibt, weil die davon teilweise eben eine Menge ausstoßen, vor allen Dingen, wenn die Filteranlagen abgeschaltet sind.
Mhm. Erfreulicherweise kann man zwei dieser Probleme auf einmal lösen, nämlich das CO2, das die Erderwärmung antreibt und die giftigen Stickoxide, wenn man Fahrzeuge auf Elektromotoren umrüstet. Denn dank der Elektromotoren müssen gar keine Kraftstoffe mehr verbrannt werden. Wenn man nur regenerativ erzeugten Strom nutzt, dann hat man weder Treibhausgasemissionen noch andere Schadstoffe aus der Verbrennung. Es gibt aber eine nennenswerte Ausnahme von dieser Faustregel oder von dieser Lösung und das ist Feinstaub. Denn moderne Verbrennungsmotoren stoßen aufgrund der Verbrennung kaum noch Feinstaub aus, weil gute Filter verbaut sind. Aber Autoverkehr verursacht trotzdem eine Menge Feinstaub in der Luft. Und zwar durch den Abrieb von Reifen, durch den Abrieb der Bremsklötze und durch aufgewirbeltes Material, was auf der Straße rumliegt. Und das macht ein Elektroauto natürlich genauso wie ein Verbrenner, weil es fährt ja auch mit Reifen auf der Straße.
Bremsen tut's auch manchmal.
Richtig, beim Bremsen kann tatsächlich der Bremsabrieb beim Elektroauto auch geringer sein, wenn es die Bremsklötze gar nicht benutzt, sondern durch Rekuperation elektrisch bremst. Da werden dann keine Bremsklötze abgenutzt. Der Vorteil ist aber nicht besonders groß. Das heißt, das Gesundheitsproblem, das Feinstaub in der Luft durch den Straßenverkehr verursacht, das wird auch durch Elektrifizieren des Straßenverkehrs nicht verschwinden.
Okay, interessante Zusammenhänge. Also viele Gesundheitsprobleme durch Abgase aus Verkehr lassen sich durch Elektrifizierung, Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge in den Griff kriegen, aber auch nicht alle.
Genau, und es gibt noch ein Nebenprodukt der Verbrennung, das sehr gern vergessen wird, und das betrifft Erdgas. Also das ist jetzt nicht fürs Auto das relevante Thema, es gibt ja nur recht wenig Erdgasautos, aber immerhin ein Viertel des Primärenergiebedarfs von Deutschland wird ja durch Erdgas gedeckt. Wir nutzen es ja vor allem zum Heizen, auch zur Stromerzeugung und in der Industrie. Und nun besteht Erdgas vor allem aus Methan. Und das ist ja auch ein sehr wirkungsvolles Treibhausgas und sogar das zweitbedeutendste bei dieser menschgemachten Erderwärmung nach dem Kohlendioxid. Und der Zusammenhang ist jetzt folgender. Wenn Erdgas verbrannt wird, dann wird es ja quasi unschädlich gemacht, das Methan. Es entsteht Kohlendioxid, das etwas schwächere Treibhausgas, und das gelangt in die Luft. Das ist klar. Aber wenn Erdgas nicht verbrannt wird, sondern direkt in die Luft entweicht, dann wirkt es selbst als Treibhausgas.
Aber das macht ja keiner. Wir lassen das ja, zumindest hoffe ich das, nicht direkt in die Luft entweichen, weil wir es ja mühsam über Pipelines und mit LNG-Frachtern rankarren, um es dann eben zu verbrennen und nicht entweichen zu lassen.
Ja, man möchte das natürlich nicht, aber es passiert leider trotzdem. Denn es ist ein sehr flüchtiges Gas und es passiert leider überall und ständig, dass eine gewisse Menge des Erdgases schon bei der Förderung aus der Erde und auch beim Transport ungenutzt entweicht. Und die Schätzungen gehen recht weit auseinander, in welchem Ausmaß das passiert. Die Werte reichen von ungefähr 1% bis 2,5% der gesamten Fördermenge, die ungenutzt, unverbrannt entweichen. Das klingt nach wenig, aber erstens wird sehr viel Erdgas gefördert, sodass 1% davon auch noch eine Menge ist. Und zweitens ist Methan eben, jedenfalls auf Skalen von 100 Jahren ungefähr, ein sehr viel wirkungsvolleres Treibhausgas als Kohlendioxid. Das wahre Ausmaß ist heute gar nicht wirklich bekannt, weil solche unabsichtlichen Methanemissionen schwierig zu messen sind und es andererseits bislang auch nicht wirklich systematisch gründlich untersucht worden ist. Mhm. Zum Glück sind gerade mehrere Satellitenmissionen an den Start gegangen, die aus dem All heraus mit Hilfe toller Tricks, Lichtwellenlängen analysieren und so weiter, die Quellen von Methanlecks auf der Erde aufspüren wollen, und das wird hoffentlich Klarheit bringen.
Okay, Klarheit, das war hoffentlich auch Klarheit für Volker, der diese interessante Frage gestellt hat. Was passiert bei Verbrennung noch so, außer dass CO2 frei wird? Gab es jetzt einen Überblick? Lass uns noch eine zweite Frage vielleicht aus der Hörerschaft vortragen. Oliver hat uns geschrieben und gefragt, mich interessiert, weshalb die einen Automotoren 4 Liter verbrauchen auf 100 Kilometer und die anderen aber 10 Liter. Liegt das nur daran, wie stark jetzt beschleunigt wird, oder ist bei manchen Modellen einfach der Wirkungsgrad des Motors so viel schlechter? Was ist der Grund für diese unterschiedliche Verbrauchssituation?
Das ist eine schöne Frage. Wir können uns erstmal grundsätzlich den Unterschied zwischen Benzinmotor und Dieselmotor anschauen. Also wer schon mal beides gefahren ist, der weiß, ein einfaches Automodell, irgendwie ein Golf mit einem Dieselmotor, verbraucht deutlich weniger Liter Treibstoff als ein gleich stark motorisierter Golf, der aber einen Benzinmotor hat. Und das hat zwei Gründe. Erstens ist ein Dieselmotor tatsächlich in aller Regel etwas effizienter als ein Benzinmotor. Das haben wir ja in unserer Verbrennerfolge auch erklärt, warum das so ist. Noch entscheidender ist aber, dass in einem Liter Diesel ungefähr 10% mehr chemische Energie gespeichert sind als in einem Liter Benzin. Denn die Dichte von Diesel, also was der pro Liter wiegt, ist einfach höher. Und aus diesen Gründen kommt man mit einem Liter Diesel auch grundsätzlich weiter als mit einem Liter Benzin. Der Unterschied verschwindet nahezu, wenn man das nach Masse ausrechnet. Also man bezahlt Treibstoff an der Tankstelle ja nicht nach Kilo, aber wenn man das täte, dann würden Benzin und Diesel ungefähr gleich viel Energie enthalten.
Dieselmotor wäre immer noch ein bisschen effizienter, es wäre aber nicht mehr so ein großer Vorteil, was das Liter- und Fahrweitenverhältnis angeht.
Genau, aber was natürlich ebenfalls sehr entscheidend für den Verbrauch ist, ist die Größe und die Masse des Autos, also wie viel wiegt das Auto. Treibstoff wird ja vor allen Dingen deshalb verbraucht, weil der Wagen permanent den Rollwiderstand auf der Straße und den Luftwiderstand, also quasi den Gegenwind, überwinden muss. Also er muss ständig dagegen anhalten. Und der Rollwiderstand, der ist umso größer, je schwerer das Auto ist. Und natürlich haben auch die Reifen noch einen Einfluss auf diesen Rollwiderstand, aber das Gewicht ist da sehr entscheidend. Und beim Luftwiderstand ist es noch ein bisschen komplizierter. Das hängt zum einen davon ab, wie groß ist eigentlich die Fläche, die das Auto der Luft entgegenstellt. Das ist die sogenannte Stirnfläche, also vereinfacht gesagt die Höhe des Autos mal die Breite des Autos. Zum Zweiten ist aber für den Luftwiderstand auch ganz entscheidend natürlich, wie schnell man fährt. Und so ab ungefähr 90 Kilometern pro Stunde ist dieser Luftwiderstand dann auch die dominierende Größe, die den Gesamtverbrauch des Autos bestimmt. Und der Einfluss der Geschwindigkeit auf den Verbrauch, der wächst sehr schnell, weil bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht sich der Luftwiderstand. So ist die Formel für den Luftwiderstand. Und entsprechend stark steigt natürlich auch der Verbrauch mit dem Tempo dann an.
Okay, dann haben wir für den Verbrauch technologische Gründe, das Gewicht des Autos, die Stirnfläche des Autos. Und auch eine Frage des Fahrverhaltens spielt ja eine Rolle, nämlich Geschwindigkeit. Jedenfalls oberhalb von 90 Kilometer pro Stunde spielt die Geschwindigkeit eine vergleichsweise große Rolle dafür, wie viel das Auto verbraucht.
Richtig. Und das heißt eben, dass es wirklich sehr viele Gründe gibt, die auf den Verbrauch einzahlen. Und der Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors, der ist nicht der entscheidende Faktor. Der spielt eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Vor allen Dingen bei modernen Autos, die alle ungefähr gleich gute Motoren heute haben. Die sind sehr effizient für das, was theoretisch möglich ist, oder eben auch sehr ineffizient, je nachdem, wie man sieht, weil es eben Verbrennungsmaschinen sind.
Also wichtig ist, wie leicht und wie flach ein Auto ist. Wenn ich mal von meinem geistigen Auge vorbei brummen lasse, was so auf der Autobahn oder auch auf der Landstraße so rumfährt, dann ist das alles weder leicht noch flach im Durchschnitt.
Ja, allerdings, da sagst du was. Ich habe mich auch mal gefragt und das neulich mal aus Interesse recherchiert, was ist aus dem 3-Liter-Auto geworden? Ja. Denn das war in meiner Jugend ein Riesenthema, späte 90er, frühe 2000er Jahre. Das 3-Liter-Auto kommt, ja endlich, wir verbrauchen alle viel weniger, ist dann aber komplett wieder von der Bildfläche verschwunden. Ne?
Ja, stimmt. Wir hatten tatsächlich mal, als wir noch mit einem kleinen Kind nur zusammenlebten, hatten wir einen Audi A2, weil das so wenig verbraucht hat. Und der in der bestimmten Version, die wir nicht hatten, aber in der bestimmten Version sollte der eben dann nur, glaube ich, Richtung 3 Liter gehen.
Den gibt es gar nicht mehr. Ne? Da sind nur wenige Tausend von verkauft worden.
Da war ganz viel aus Aluminium oder so. Also von solchen Autos hört man auch kaum noch. 6 bis 7 Liter ist ja eigentlich so ein gängiger Wert für den Verbrauch auf 100 Kilometer jetzt. Je nachdem, ob man Diesel oder Benziner hat oder welche Autogröße man hat, kann das auch ein bisschen weniger und ein bisschen mehr sein. Aber 3 Liter hört man nichts mehr.
Genau. Und diese 6 bis 7 Liter, die waren aber auch vor Jahrzehnten schon ein gängiger Wert. Ja, das heißt, die Autos sind größer geworden und sie sind schwerer geworden. Sie haben stärkere Motoren und sind besser ausgestattet als früher, aber der Verbrauch ist ungefähr gleich geblieben. Und das bestätigt auch die Statistik, wenn man sich die über die letzten 30 Jahre anschaut, wie sich das entwickelt hat. Die Effizienz der Motoren samt Getriebe ist immer besser geworden, aber die Autos sind in gleichem Maße quasi verschwenderischer geworden, sodass der gewohnte Verbrauchswert von 6 bis 7 Litern pro 100 Kilometer praktisch konstant geblieben ist. Das heißt, 3 Liter Autos zu bauen aus Leichtbaumaterialien und mit verschiedenen Tricks und Techniken, um wenig zu verbrauchen, ist eigentlich seit 20 bis 30 Jahren technisch kein Problem. Es will sie nur einfach niemand kaufen. Die Leute möchten lieber große, schwere, tolle Ausstattung und so weiter.
Aber die gute Nachricht ist natürlich wieder mal, dass wir heute eigentlich eine überlegene Technik da haben. Moderne Elektroautos, die verbrauchen ja nur so etwa 15 bis 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Hängt auch wieder natürlich vom Fahrverhalten ab und von wie groß sind die und so weiter. Das entspricht aber umgerechnet der Energie, die in 1,5 bis 2 Litern Benzin gespeichert sind. Also das ist quasi unter dem 3-Liter-Auto nochmal deutlich angesiedelt.
Also na bitte, das verschwundene 3-Liter-Auto von vor 20 Jahren ist wiedergeboren als E-Auto und braucht nur noch 2 Liter. Das ist immer eine gute Nachricht. Okay, das war eine Kurzfolge von Jetzt mal ganz in Ruhe, die wir euch heute darreichen, weil wir auf Bühnentour sind und nicht so viel Zeit hatten, eine große Folge vorzubereiten. Wir haben über Verbrennungsprodukte gesprochen beim Verbrennungsmotor, wir haben über Erdgaslecks gesprochen und wir haben über den Unterschied gesprochen von verschiedenen Verbrauchen von verschiedenen Autos, woran das eigentlich liegt. Nächste Woche machen wir noch eine Kurzfolge mit anderen Fragen zu ganz anderen Themen, die ihr uns gestellt habt aus der jüngeren Zeit. Und dann kommen wir von der Tour sozusagen mit toller Bühnenerfahrung und voller Elan wieder und machen wieder die normalen Folgen von Jetzt mal ganz in Ruhe. Und wir hoffen, dass euch auch die Kurzfolgen gut gefallen.
Genau. Wir hören uns also nächste Woche wie gewohnt wieder und sagen bis dahin tschüss.
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 Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.